Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo und willkommen zum libertären Podcast mit dem Rückblick auf den Januar 2018. Wir sind ein kleines bisschen spät dran. Aber wie war das mit den Neujahresvorsätzen? Die gelten doch immer erst ab Februar oder März. Naja, wir, das anarchistische Radio Berlin, haben jedenfalls wieder eine neue Stunde Podcast für euch im Gepäck. Diese beginnt mit einer Auswahl an Nachrichten aus dem letzten Monat. Hervorheben wollen wir dabei die Worte einer Person aus Rojava, die über den aktuellen Angriff des türkischen Staates auf Afrin spricht. Den ersten Beitrag macht dann eine Collage, die auf Redebeiträgen einer Podiumsdiskussion beruht, die von den Northeast Antifascists Berlin veranstaltet wurde, unter dem Titel Solidarisch gegen Überwachung und Repression. Weiter geht es mit einem kurzen Beitrag zum Thema Auswege aus der Leistungsgesellschaft zum Widerstand von Erwerbslosen. Schließlich haben wir dann noch einen Beitrag zu einer anarchistischen Stadtrundfahrt in Dortmund. Hieran schließt unser hauseigener Klassiker Wo herrscht Anarchie? Denn wieder haben wir herausgefunden, wo sich die Anarchie nach Silvester in der deutschen Presse hat blicken lassen. Und zum Schluss gibt es neben einer neuen Geschichte über Alltagssolidarität noch einen ausführlichen Linktipp zum Utopiekongress. Falls ihr uns kontaktieren wollt, mitmachen wollt oder was zum Mitteilen habt, schreibt uns an aradio-berlin@riser.net oder über unseren Blog aradio.blogsport.de oder über Twitter @aradio_berlin. Und wenn euch rein zufällig noch ein T-Shirt oder ein Sportbeutel in eurem Hab und Gut fehlt und ihr da gerne was vom A-Radio hättet, dann schreibt uns ruhig mal. Denn wir haben da was für euch vorbereitet. Nur solange der Vorrat reicht und so weiter. Gern schicken wir euch ein Bild unserer selbstorganisiert gedruckten T-Shirts und Beutel, die wir für einen Soli-Preis abgeben. Ob das wohl funktioniert? Naja. Wir haben jedenfalls noch T-Shirts und Beutel und da wir nicht so oft Stände auf Veranstaltungen haben und wir kein Interesse an sowas wie einem Online-Shop haben, warum nicht so? Jetzt aber, los geht's! Im Januar ist sehr viel passiert. Für einen schönen und umfassenderen Überblick aus anarchistischer Perspektive empfehlen wir euch da den Monatsrückblick von bodenfrost.wordpress.com. Zu unserer Auswahl. Am 7. Januar trafen sich Tausende in Dessau, um Uri Jallo zu gedenken. Deutsche Polizisten ermordeten Uri im Jahr 2005 in Gefangenschaft, indem sie ihn in seiner Zelle verbrannten. Die Hoffnung auf eine so überfällige Aufklärung ist nicht erloschen. Bei unseren Freunden von Black Mosquito, dem anarchistischen Mailorderversand, sind Faschos in der Nacht vom 10. auf den 11. Januar eingebrochen und haben Ware entwendet. Dort freuen sich sicher alle nach wie vor über solidarische Grüße jeder Art. In den USA sind mittlerweile 129 der 188 J20 Angeklagten freigesprochen. Sie waren es, die vor einem Jahr zum Amtsantritt des sich auch gern als stabiles Genie bezeichnenden Real Donald Trump ein deutliches Zeichen gegen den Rechtsruck setzten. Weitere 59 Personen sind noch angeklagt und freuen sich über Solidarität. In Griechenland, in Thessaloniki, haben Nazis und Nationalistinnen nach einer Großdemo den Squad Libertatia angegriffen und abgebrannt. Das Zentrum war seit 2008 aktiv. Und im Hamburger Forst wurden am 23. Januar 9 Personen nach einer Räumung von Barrikaden festgenommen. Die Hambi 9 freuen sich über solidarische Post. Mehr Infos dazu auf abcrheinland.blackblocks.org. Schließlich wollen wir noch auf die Angriffe des türkischen Staates auf Rojava, speziell die Gegend rund um Afrin, eingehen. Wir sprachen dazu mit einer Person in Rojava, Shoresh Rohani. Er ist Teil der Koordination der selbstverwalteten Jugend in Rojava und hält sich momentan im Nordosten der Konföderation auf. Seine Antworten hat er uns am 4. Februar in Form von Sprachnachrichten zugesandt. Zuerst wollten wir wissen, wie es mit dem Kontakt zu Menschen in Afrin steht und wie die Situation dort ist.
Wir stehen in Kontakt mit Menschen in Afrin, sowohl mit Freundinnen und Freundinnen, mit Genossinnen und Genossen, mit verschiedensten Einzelpersonen, Familien, mit den verschiedenen Institutionen und auch den militärischen Institutionen, die in Afrin existieren. Die Lage in Afrin, um einen Überblick zu geben, seit 15 Tagen leistet die Bevölkerung Afrins erbitterten Widerstand gegen die Besatzungsversuche, die Invasionsversuche des faschistischen türkischen Staates und ihrer alliierten Kräfte, der sogenannten Freien Syrischen Armee. Seit 15 Tagen widersetzt sich die Bevölkerung trotz ununterbrochenem Flächenbombardement, Kampfflugzeugeinsätze, Kampfhubschraubereinsätze, tausenden Bodentruppen, Folter, Vertreibung, Plünderung. All das sind Dinge in den letzten 15 Tagen, zu denen wir Zeugen wurden. Und trotz alledem widersetzt sich die Bevölkerung bisher erfolgreich gegen diese Angriffe, um das noch einmal hervorzuheben. Es gibt sicherlich viele Verluste, sowohl Zivilistinnen und Zivilisten als auch Kämpferinnen und Kämpfer, die Widerstand geleistet haben, die sich nicht haben vertreiben lassen, die nicht einfach so akzeptieren wollten, dass der türkische Staat ihr Land einnimmt, sie ihrer Häuser und ihrer Heimat berauben, sondern sich eben dem widersetzt haben, indem sie einfach nur bei sich zu Hause gesessen haben oder indem sie eben mit der Waffe in der Hand auch gegen die Besatzer gekämpft haben. Und insofern ist auch einer der Dinge, die ich machen möchte, bevor wir weiterreden, allen Gefallenen dieses Widerstandes meine Ehre erweisen und ihnen gedenken. Denn alles, was wir heute sind, alles, auf dem wir heute uns bewegen, beruht auf dem Widerstand und auf dem Mut und auf der Heldenhaftigkeit dieser Menschen, die Widerstand geleistet haben und alles, was sie hatten, dafür gegeben haben.
Dann haben wir nachgefragt, wie die Situation der Geflüchteten in Afrin ist und dabei auch erfahren, wie sich die Zivilbevölkerung vor Ort verhält und welche Perspektive es in Hinsicht auf einen militärischen Erfolg gegenüber der Türkei gibt.
Richtig, es gibt Menschen, die fliehen. Zum Teil sieht das im Moment so aus, dass eben die Grenzregionen, insbesondere die Grenzregionen, von schweren Gefechten geprägt sind, in denen die Kräfte der Syrian Democratic Forces und YPG und YPJ eben Widerstand leisten, um zu versuchen, die Angriffe des türkischen Staates zurückzuschlagen. In diesen Gebieten ist die Bevölkerung größtenteils nicht mehr vor Ort, sondern hat sich mehr ins Zentrum von Afrin begeben. Also die Gebiete, in denen Gefechte am Boden bislang noch nicht stattgefunden haben, beziehungsweise weniger stattgefunden haben. Auf der anderen Seite gibt es sicherlich auch eine gewisse Anzahl an Menschen, die aus Afrin flieht, sich aus Afrin wegbewegt in die Richtung Aleppo. Genau, also da gab es zuletzt Zahl von um die 15.000 Menschen, vielleicht auch ein bisschen mehr, die sich aus Afrin weg in die Region Aleppo bewegt haben. Genau. Also das ist auch im Grunde die einzige Richtung, in die Menschen jetzt gerade aus Afrin fliehen können. Es gab auch erst gerade vor ein, zwei Tagen Berichte von Human Rights Watch, die eben genau diese Situation beschrieben haben, was Menschen, die aus Syrien und insbesondere aus Nordsyrien in die Türkei fliehen wollen, erwartet. Und zwar Schüsse und Folter an der Grenze von Seiten der türkischen Soldaten. Von daher versucht da eher niemand, sich aus Afrin an die türkische Grenze zu bewegen, um in die Türkei zu fliehen oder so, sondern eben eher in die entgegengesetzte Richtung, wenn überhaupt. Auf der anderen Seite will ich da auch nochmal ganz klarstellen, dass zurzeit ein Großteil der Bevölkerung sich weiterhin in Afrin befindet, was auch heute wieder gezeigt wurde in einer Massendemonstration der Bevölkerung Afrins in der Stadt Afrin selber mit zehntausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Der Wille innerhalb der Bevölkerung, Widerstand zu leisten und ihr Land eben nicht den Besatzern widerstandslos zu übergeben, ist groß. Die Wut auf die Besatzung, die Wut auf den türkischen Faschismus ist groß. Und die Hoffnung und der Glauben an den Erfolg des Widerstands ist ebenso groß. Das ist nochmal wichtig hervorzuheben, und das ist nämlich auch einer der Gründe, warum es überhaupt möglich war, dass für die letzten 15 Tage diese Bevölkerung und insbesondere YPG und YPJ, Syrian Democratic Forces, einen solchen Widerstand leisten konnten, weil sie davon überzeugt sind, dass dieser Widerstand richtig ist und dass sie es schaffen werden. Gegen eine der größten Armeen dieser Welt, die mit allen möglichen technischen Kriegsmaterial ausgerüstet ist und mit Tausenden, vielleicht sogar Zehntausenden Bodentruppen versucht einzumarschieren, setzt die Bevölkerung ihren Willen zum Widerstand entgegen und deshalb auch seit 15 Tagen in diesem Widerstand erfolgreich. Und damit zusammenhängt, sind wir uns sicher, dass der Widerstand in Afrin erfolgreich sein wird. Im Grunde hat der türkische Staat bereits jetzt schon verloren. Sie hatten sich von Anfang an das Ziel gesetzt, innerhalb einer Woche Afrin einzunehmen. Mittlerweile sind schon mehr als zwei Wochen um und sie haben immer noch keine nennenswerten Fortschritte innerhalb Afrins gemacht. Und für uns ist klar, dass bevor Afrin fällt, wir den Widerstand auf viele, viele verschiedene andere Regionen ausweiten werden. Wir werden nicht einfach nur schweigend zusehen, wie Afrin besetzt wird. Von daher, unsere Geschichte hat es bewiesen, dass wir bis zum Ende dazu gewillt sind, Widerstand zu leisten. Und genau das werden wir auch tun. Und von daher hat der türkische Staat sich angefangen, das eigene Grab selbst zu schaufeln in Afrin.
Schließlich wollten wir auch wissen, wie sich die Leute in den anderen Kantonen Rojavas in Reaktion auf die Invasion verhalten.
Gerade heute haben sich tausende Menschen aus dem Kanton Jizire, aus dem Kanton Grespi und aus dem Kanton Kobani auf den Weg gemacht, um gemeinsam nach Afrin zu marschieren. Der Marsch dieser Menschen wird sie auch durch Regimegebiet tragen. Aber die Menschen, die sich jetzt auf den Weg gemacht haben, sind dazu entschlossen, bis nach Afrin zu marschieren und ganz klar Haltung zu zeigen gegen die Besatzung des türkischen Staates, gegen den Versuch des türkischen Staates, Afrin leer zu machen und dort eben entweder einen Genozid an der Bevölkerung Afrins zu verüben oder eben komplett dafür zu sorgen, dass die Bevölkerung flieht. Und dagegen werden diese Menschen demonstrieren. Und das ist auch jetzt gerade die aktivste Unterstützung, die von Seiten der anderen Kantone kommen kann. Auf der anderen Seite gibt es verschiedenste militärische Kräfte innerhalb der Syrian Democratic Forces, wie beispielsweise auch den Syriac Military Council. Der Syriac Military Council, der auch vor wenigen Tagen ihre eigene Bereitschaft und Teilnahme am Widerstand in Afrin kundgegeben haben und deswegen auch mehrere Einheiten aus Hasake nach Afrin geschickt haben.
Das war nicht alles, was Nshoresh erzählt hat. Das gesamte Interview mit ihm veröffentlichen wir separat auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Nachdem das Thema Solidarität letztes Jahr schon in der Föderation deutschsprachiger Anarchistinnen immer wieder auf der Tagesordnung stand, machen unsere Freundinnen von der Northeast Antifa munter weiter. Unter dem Titel Solidarisch gegen Überwachung und Repression veranstalteten sie Mitte Januar eine Podiumsdiskussion. Dabei war das gut besuchte Event nicht unumstritten, war doch eine der angekündigten Gäste Martina Renner, die für die Partei Die Linke im Bundestag sitzt. Dazu kam Sven Adam, der als Verteidiger am Linksunten in die Media-Verfahren beteiligt ist, das kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit Civaka Assad sowie Benjamin Derin, der wissenschaftlich im Bereich Kriminologie und Strafprozessrecht tätig ist. Wir waren eingeladen, die Veranstaltung zu dokumentieren und haben für euch eine kleine Collage zusammengestellt.
Also was wir aktuell erleben, ist eine breit angelegte Offensive unter dem Namen der inneren Sicherheit. Diese ist nicht nur, aber auch gegen die radikale Linke gerichtet. Sie läuft nicht zufällig parallel zu einem umfassenden stattfindenden Rechtsruck, sondern ist Teil einer Faschisierung der Gesellschaft. Es ist daher kein Zufall, dass sich die Position von AfD, Polizeigewerkschaften und auch des Innenministeriums weitgehend gleichen. Dass reaktionäre Kräfte eine starke Polizei und strengere Gesetze wollen, ist nicht neu, aber mit der AfD verschiebt sich der Diskurs der inneren Sicherheit weiter nach rechts. Die AfD ist neben anderen Dingen eine Law-and-Order-Partei, freilich sie muss sich anstrengen, um sich auf diesem Gebiet von den Unionsparteien überhaupt noch abzuheben. Ein weiterer Ursprung der Sicherheitsoffensive ist die Popularität kybernetischer Konzepte im Zuge umfassender gesellschaftlicher Digitalisierung. Dass die technologischen Potenziale repressiv und nicht im Sinne der Emanzipation genutzt werden, ist allerdings auch ein Ergebnis gesellschaftlicher Kräfteverhältnisse. So sollen soziale Probleme technokratisch oder am besten gleich technologisch bearbeitet werden. Auf juristischer Ebene erleben wir eine Reihe von Verschärfungen, die wohl im Zuge einer weiteren großen Koalition fortgeschrieben werden. Eine Umkehrung der Unschuldsvermutung, Ausweitung der Telekommunikationsüberwachung, Stärkung des BKA oder der Bullenschubser-Paragraph sind Mittel eines proaktiven Sicherheitsstaats, die uns als Linke empfindlich in unserer politischen Praxis einschränken will. Wir dürfen uns die Schweinereien nicht länger gefallen lassen und wir müssen wieder in die Offensive kommen. Und nur wenn wir zusammen solidarisch, klug und entschlossen auftreten, ist unser Kampf auch attraktiv für andere.
Also die kurdische Bewegung in Deutschland hat eine lange Erfahrung von Repression seitens des deutschen Staates. Es hat angefangen in den 80ern, Ende der 80er mit den Düsseldorfer Verfahren, wo über 30, 40 kurdische Aktivistinnen und Aktivisten und Kader der PKK genau einen Massenprozess Prozess gemacht wurde. Darauf folgte dann 93 das PKK-Betätigungsverbot, genau, das sich bis heute hinzieht. Man kann sagen, dass da mit diesem Betätigungsverbot gegen die PKK auch eine mediale Hetze gegen die kurdische Bewegung vorangetrieben wurde, medial. Und die Linke in Deutschland und die kurdische Bewegung auch voneinander getrennt wurden. Die Kämpfe wurden jeweils separat geführt. Das ging bis 2014, also die Zeit von Kobane, wo man sagen kann, dass es erstmals erstmals eine Annäherung beider Seiten gab. So von Seiten der Linken in Deutschland, der radikalen Linken, mit der kurdischen Bewegung. Das hat sich damals genau ausgedrückt in diesen gemeinsamen Protesten, den Demos während dieser Phase von Kobane. Was ich vor allem denke, ist, dass so 2014 oder 2015 die Phase von Kobane, wie gesagt, so die kurdische Bewegung mit der deutschen Linken zusammengeführt hat und auch für die deutsche Linke erstmals wieder ein positiver Bezugspunkt war. Anstatt nur etwas gegen etwas zu sein, so hat man für etwas zusammenkämpfen können, was auf beiden Seiten gut getan hat.
Jemals also das Strafrecht insbesondere und wie es zur Kriminalisierung und Repression gegen uns genutzt werden kann. Ich möchte es aber in eine ganz allgemeine gesellschaftliche Entwicklung einordnen. Und zwar befinden wir uns meiner Meinung nach als ganze Gesellschaft auf dem Weg in einen Strafrechtsstaat. Also einen Staat, der alle seine Probleme nur noch mittels des Strafrechts lösen möchte. Und eine verpolizeilichte Gesellschaft, eine Gesellschaft, die alle ihre Konflikte nur noch mit der Polizei lösen kann. Eines der großen Themen ist da also der neue Paragraph 114 Strafgesetzbuch, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, der jetzt immer wieder Bullenschubser-Paragraph bezeichnet wurde. Das andere ist aber, dass auch die polizeilichen Befugnisse immer ausgeweitet werden. Da könnte ich mir den Mund fusselig reden, also Quellen-TKÜ, Online-Durchsuchung, also generell digitale Überwachung, Funkzellenabfragen, Smartphones, Knacken, alle diese Sachen führen dazu, dass es bei der Polizei eine ganz erhebliche Befugniskonzentration und einen Machtzuwachs gibt.
Finde ich, muss man das, was im Bereich der Sicherheitspolitik durch die Große Koalition durchgedrückt wurde, schon auf drei Punkte zusammenfassen können. Zum einen haben sie an vielen Stellen Befugnisse geschaffen, in den Sicherheitsbehörden Daten in einem Umfange zu erfassen und auszuwerten, wo es nicht mehr darum geht, alleine, dass diese für die Strafverfolgung genutzt werden sollen, sondern dass es eben auch um Daten geht, die im Vorfeld von Ermittlungstätigkeit anfallen und genutzt werden sollen, also die auf Verdacht generiert werden. Das andere, neben diesen großen Datenpools, die durch Ermittlungsbehörden und Geheimdienste gemeinsam betrieben werden und eben auch mit Sicherheitsbehörden im Ausland geteilt werden, ist das Problem, dass die Behörden danach gieren, dass sie systematisch Kompetenzen zum Grundrechtsbruch erhalten. Und das gilt eben insbesondere für das Grundrecht auf digitale Sicherheit. Und das ist ja eben schon ein paar Mal angesprochen worden. Es gibt dort zum einen tatsächlich technische wie gesetzliche Vorhaben, die eben dazu führen sollen, dass in Zukunft eine geschützte Kommunikation nicht mehr nötig ist. Ist zum einen so, dass sie tatsächlich immer noch technisch an ihre Grenzen stoßen. Also zum Beispiel viele sichere Kommunikationsmittel, die wir auch nutzen, Messenger-Dienste und ähnliches wie Signal, das knacken sie nicht, das schaffen sie derzeit noch nicht. Und da bemühen sie sich natürlich darum, aber da haben sie weder das technische noch das personelle Know-how, weil sie auch nicht in der Lage sind, entsprechende Leute für sich, für diese Behörden irgendwie auf dem Arbeitsmarkt zu finden. Und auf der anderen Seite eben auch viele sozusagen Anbieter strikt zurückweisen, das Ansinnen, dass man in Zukunft eben auch pflichtig mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten soll.
Ja, es sind ja nicht nur die hier und da irgendwie Demos, sondern es müssen halt jetzt in meinen Augen Bündnisse gefunden werden, bei denen wir gemeinsam Antworten darauf finden, was im Augenblick gerade von den Law-and-Order-Politikern, und da nehme ich halt irgendwie die SPD jetzt auch gerade mit dazu, wenn sie halt irgendwie ihre GroKo-Geschichten halt irgendwie so bauen, wie sie sie gerade bauen, dass da Antworten gefunden werden, mit denen wir was entgegenzusetzen haben.
Warum kommt aus der Linken und insbesondere aus der radikalen Linken nie die Forderung, generell dem Strafrecht was entgegenzuhalten? Das war früher ein ganz so ein Hauptthema, zu sagen, brauchen wir denn überhaupt ein Strafrecht? Können wir nicht eine Gesellschaft haben, die ihre Probleme anders löst? Beziehungsweise brauchen wir denn immer ein schärferes Strafrecht? Oder können wir da ganz grundsätzlich sagen, das muss in eine komplett andere Richtung gehen? Aber das gibt es zurzeit nicht. Es gibt nicht diese Bewegung, es gibt nicht diese Forderung und es gibt keine Vernetzung, die darauf abzielt. Und ich glaube, wenn man das weiter so ganz individuell und punktuell macht, dann führt das weniger zum Erfolg. Das ist was ganz anderes als bei den Themen, wenn wir sagen, also Polizei. Denn Sachen wie eine Kennzeichnungspflicht, da ist das Gegenteil der Fall. Das ist eine Forderung, die von so vielen gesellschaftlichen Schichten aufgegriffen wird. Da gibt es ganz viele Initiativen, auch aus der Linken, die das machen. Da gibt es aber auch die Möglichkeit, da gibt es politische Parteien, die das fordern. Da gibt es europäische Rechtsprechung dazu. Da ist die Zeit also reif dafür, das konkret umzusetzen. Und das Gleiche gilt für unabhängige Beschwerdestellen, die jetzt zum Beispiel ja in Berlin dann auch geplant sind, sowas zu machen, das in allen Bundesländern einzuführen.
Aber das juckt eben halt gerade gar niemand. Und dazu müssen wir, glaube ich, immer wieder deutlich machen, was haben diese Gesetzesverschärfungen tatsächlich, ja, was weiß ich, mit den Einzelnen zu tun, ja, nicht nur für die linke Bewegung im Rahmen von Repression, sondern eben auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Pressefreiheit für Journalisten und Journalistinnen, für Menschen ohne deutschen Pass und so weiter.
Die Website zur Veranstaltung findet ihr unter solidarisch2018.noblogs.org. Die Hintergrundmusik stammt von audiobinger.net. Und einen kompletten Mitschnitt der Veranstaltung findet ihr in Kürze auf unserem Blog aradio.blogsport.de. Im November und Dezember 2017 veranstaltete der Verein Teilhabe e.V. in Berlin eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Kleine Fluchten – Auswege aus der Leistungsgesellschaft. Wir haben es damals leider nur geschafft, eine der Veranstaltungen zu dokumentieren. Und zwar Annes Seegs Vortrag »Das Hamsterrad und der Drückeberger Diskurs«. Im Folgenden hört ihr ein paar Ausschnitte daraus. Den kompletten Vortrag werden wir dann auch endlich in Kürze veröffentlichen. Im Vortrag ging es Seeg um die Auswirkungen der gegenwärtigen neoliberalen Leistungsgesellschaft auf die Psyche und das Selbstwertgefühl von Beschäftigten und Erwerbslosen. Die kleinen Fluchten sind dabei die Taktiken, mit denen wir uns mit oder ohne Job vielleicht noch vor Burnout, Panik oder anderen Zuständen schützen wollen und hoffentlich auch können.
Das kann in der Leistungsgesellschaft der Krankenstatus sein, also sowohl bei Beschäftigten als auch bei Erwerbslosen, also Arbeitsunfähigkeitstage, Fehltage und so weiter, aber auch Frühverrentung. Das kann, also was heute sozusagen auch Thema sein wird, das kann Muße, Faulheit sein, dazu haben wir auch eine Veranstaltung noch. Das können Tricks von Erwerbslosen sein, aber auch Beschäftigten. Stummer Protest von Erwerbslosen nennt das Harald Rein in seinem neuen Buch, also dieses Buch hier. Wenn arme Leute sich nicht mehr fügen, das ist gerade herausgekommen. Er beschreibt diese Tricks nur ansatzweise, weil jede Offenbarung zu staatlichen Eingriffen führt, um Gesetzeslücken wieder zu schließen.
Weiterhin ging Seeg auf die Auswirkungen des Jobcenter-Systems auf Langzeiterwerbslose ein, unter anderem durch kritische Auswertung von Erkenntnissen der bürgerlichen Psychologie.
Zunächst möchte ich einen Teil eines Textes von Michael Frese vorstellen, der Psychologe mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie ist. Er stellt die Forschungslage vor, um dann zu seiner Schlussfolgerung zu kommen, dass die Arbeitslosen psychologische Unterstützung brauchen. Also die Forschungslage sei sozusagen eindeutig, langanhaltende Arbeitslosigkeit führe zu Depressionen, zu psychosomatischen Beschwerden, zu Störungen des Wohlbefindens. Es gebe eine erhöhte Niedergeschlagenheit, viele Betroffene wären psychiatrisch auffällig, die Betroffenen denken an Selbstmord und so weiter. Häufig hätten sie auch Schmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, sei eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Sie seien oftmals in Stresssituationen, auch die Lebenserwartung würde sich verringern, dagegen aber der Alkoholkonsum oder Tablettengebrauch erhöhen. Und die Ehe würde auch der Arbeitslosen zu Bruch gehen. Soweit die Diagnose, die meint, das sei die Forschungslage. Dann kommt er aber dazu, also das seien dann paradoxe Effekte sozusagen, dass Leute, die noch davon ausgehen können, dass sie bald wieder eine Arbeitsstelle finden, das sozusagen als Urlaub erleben würden, die Arbeitslosigkeit. Bei einer Zunahme der Dauer der Arbeitslosigkeit wird es aber zu psychisch verheerenden Folgen kommen. Und dann stellt er noch ein Paradox dar, dass wer ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung hat, nicht so sehr unter dieser Arbeitslosigkeit leiden würde. Und er schreibt, dass die gesetzeswidrig in der Schattenwirtschaft arbeiten, wohl durchschnittlich gesünder seien als diejenigen, die sich gesetzestreu verhalten würden. Das gelte auch für jene, die arbeitsähnliche Arbeiten, Aufgaben übernommen hätten, wie ehrenamtliche Tätigkeiten, Arbeit in Vereinen, in einer Arbeitsloseninitiative und so weiter. Denen wird es auch gesundheitlich besser gehen. Oder auch zum Beispiel Frauen, die Mutterrolle ausfüllen und so weiter. Und dann stellt er wiederum ein Paradox, was für ihn paradox ist, dass gerade diejenigen, die besonders motiviert sind, wieder eine Arbeitsstelle zu finden, für die die Arbeit einen zentralen Stellenwert hat, am stärksten unter der Arbeitslosigkeit leiden. Und problematisch meint er sei, dass das Interesse an einer Arbeitsstelle mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit abnimmt, was ja eigentlich auch eine Schutzfunktion hat irgendwie. Und je weniger Geld die Arbeitslosen hätten, sozusagen, also kurzfristig gesehen, würde sich die Motivation dann erhöhen, eine Stelle zu suchen, also nur kurzfristig. Langfristig würden sich dann aber durch die finanziellen Probleme negative Effekte der Arbeitslosigkeit erhöhen. Und auch wer viel Hoffnung hatte und glaubte, er würde schnell wieder eine Arbeit finden und diese nicht findet, für den sind auch sehr negative Effekte. Und was sind also mit der Schwarzarbeit, das fand ich ja sehr interessant, wenn das so Wissenschaftler oder Psychologen feststellen, dass es gesundheitsfördernd sei und auch arbeitsähnliche Aufgaben und so weiter. Aber er stellt dann fest, natürlich müssen die Leute alle in den ersten Arbeitsmarkt gebracht werden. Also sie müssen motiviert werden, eine Arbeitsstelle im ersten Arbeitsmarkt zu übernehmen. Und dann meint er, dass es sozusagen der Druck müsse erhalten bleiben, der Maßnahmen des Förderns und Forderns. Und die Betroffenen brauchen einfach nur eine psychologische Unterstützung, sagt er als Psychologe sozusagen.
Ganz abgetan werden muss das ja nicht. Schließlich sind es die selbstorganisierten Erwerbsloseninitiativen, die einen solidarischen Umgang mit den Jobcentern und ihrem Workfare-Terror anstreben. Anhand eines Beispiels zeigte Seeg schließlich, dass es gerade diese solidarischen und gemeinschaftlichen Perspektiven sind, die das Leben im neoliberalen, postindustriellen Kapitalismus erträglicher machen. Denn auch hier gilt, allein machen sie dich ein.
Frau Richter wird im Zuge der Wiedervereinigung 1990 nach 20 Jahren Arbeitstätigkeit in der Buchhaltung einer großen Firma betriebsbedingt entlassen. Auf die Entlassung folgen wiederum 20 Jahre mit 4 Lehrgängen, einer ABM und einem 1-Euro-Job. Für die Langzeitarbeitslosigkeit lassen sich grob 3 biografische Phasen unterscheiden. Die erste Phase umfasst einen Zeitraum von 11 Jahren. Während dieser Phase unternimmt Frau Richter große Anstrengungen, die Arbeitssuche betreffend. Sie bewirbt sich kontinuierlich und durchläuft eine Maßnahmenkarriere. Den Auftakt der zweiten fünfjährigen Phase bilden Resignation und Kapitulation hinsichtlich der Erfolgserwartung und der Teilnahme an Lehrgang. Dies ist der erste erwerbsbiografische Umschlagpunkt. Frau Richter beschließt, keinen weiteren Lehrgang mehr zu besuchen. Sie engagiert sich in diesen 5 Jahren verstärkt in ihrer Nachbarschaft und Hausgemeinschaft. Nach einem 1-Euro-Job beginnt im Jahr 2006 die letzte, bislang letzte Etappe, in welcher ein drohender Zwangsumzug und die damit einhergehende massive Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes einen weiteren biografischen Umschlagpunkt markieren. Die Forderung umzuziehen markiert eine Zäsur im Arbeitslosigkeitsverlauf von Frau Richter. Ihren Status als Kranke setzt sie nun auch strategisch gegen die Arbeitsverwaltung ein, weil es die einzige noch verbleibende Möglichkeit ist, ihre Wohnung zu behalten. Sie bewirbt sich nicht mehr und trägt sich seither als chronisch Kranke mit dem Gedanken der Beantragung einer Erwerbsunfähigkeitsrente. Also sie hat sich in ihrem Krankenstatus sozusagen jetzt eingerichtet und muss aber, es steht hier drinnen, um Diffamierung seitens der Nachbarn zu vermeiden, ist Frau Richter bemüht, nicht als attestierte Kranke zu erscheinen. Gleichzeitig ist sie aber in der Nachbarschaft sehr engagiert und organisiert, also auf ihre Initiative sozusagen, ist ein Mietertreff entstanden, den sie auch organisiert und auch grillen und macht ganz viel in der Nachbarschaft. Soweit ein Schicksal, Frau Richter.
Für selbstorganisierte antikapitalistische Erwerbsloseninitiativen könnt ihr in Berlin zum Beispiel bei Basta im Wedding oder bei der Solidarischen Aktion in Neukölln vorbeischauen. Oder auch bei Teilhabe e.V. Da findet ihr alle Beratungsangebote auf einen Blick. teilhabe-berlin.de. Die Anarchie zieht ihre Kreise. Im folgenden Beitrag tut sie das allerdings weder zufällig noch ziellos. Im Rahmen einer eigens von der anarchistischen Gruppe Dortmund konzipierten Rundreise durch verschiedene Viertel der eigenen Stadt besuchten sie auch Orte, die jenseits der Szene-Hochburgen liegen.
Ewing,
Hombruch,
Scharnhorst,
Lütgen, Dortmund,
Prackel,
Huckarde,
Applerbeck,
Hörde.
So, wir sind auf dem Weg nach Hörde. Was ist denn das eigentlich für ein Ort?
Ja, Hörde ist ein südlicher Stadtteil von Dortmund. Und da fahren wir jetzt hin als Teil unserer Rundreise, indem wir auch die etwas weniger politisch involvierten Stadtteile auch mal erreichen wollen und uns anschauen wollen, wie groß ist das Potenzial der Leute dort und auch den Leuten da politische Aktivitäten anbieten wollen.
Das ist jetzt die zweite Station eurer Rundreise, oder?
Ja, genau, das ist jetzt die zweite Station. Zuvor waren wir noch in Westerfilde gewesen und jetzt ist Hörde dran.
Was werden die Leute hier erwarten können?
Ja, heute gibt es wieder, wie es auch beim ersten Teil der Rundreise angedacht war, den Vortrag, wo es um eine Einführung in Anarchismus geht. Und das ist eine ganz einfache Einführung, wo man jetzt nicht viel Vorwissen für braucht. Also etwas, wo alle Leute hinkommen können, ohne sich zuvor großartig mit dem Thema beschäftigt haben zu müssen.
So, wir sind ja jetzt hier in Hörde. Könntest du uns ein bisschen was zu diesem Stadtteil erzählen?
Ja, also Hörde ist durch die Stahlindustrie groß geworden und war halt auch lange dann hauptsächlich von Stahlarbeitern, die hier gewohnt haben. Das ist natürlich mit dem Niedergang hier in Dortmund der Stahlindustrie, ist Dortmund-Hörde jetzt so der zweitärmste Stadtteil nach der Nordstadt. Also es gibt eine hohe Arbeitslosigkeit, also viele Leute mit wenig Geld. Dadurch, dass das Stahlwerk zurückgebaut wurde und da ein See entstanden ist und hochwertige Häuser, Eigenheime drumherum gebaut wurden, findet zurzeit hier eine Aufwertung statt. Das heißt, es ziehen mehr Leute mit Geld hierhin. Es werden dann natürlich auch automatisch andere Leute verdrängt, weil die Wohnungen werden einfach teurer hier in Dortmund-Hörde. Das ist so ganz aktuell der Stand.
Und ihr betreibt hier auch einen Laden.
Genau, also wir haben hier so ein Bio-Café, das war früher ein Bioladen bis vor 11 Jahren, der hat dann geschlossen, weil immer mehr Bio-Supermärkte aufmachten, dann trug sich das nicht und es gab einige Leute, es gab sowieso eine Gruppe schon hier in Hörde, die sich regelmäßig getroffen hat und die haben dann gesagt, nö, jetzt kein Bio-Brot mehr in Hörde, finden wir doof, wir versuchen das, übernehmen den Laden. Ja, und so gibt es uns jetzt schon seit 11 Jahren. Brot, frisches Brot gibt es leider nur noch einmal in der Woche hier. Weil das auch schwierig ist, ne? Man verkauft nicht alles und was macht man mit den Resten? Aber es gibt noch ein reges Kulturangebot. Wir machen regelmäßig Ausstellungen. Leute, die was machen wollen, können die hier die Räume nutzen und anfragen. Und wir finanzieren uns durch Spenden und machen das alles ehrenamtlich und wundern uns selber, dass das jetzt schon seit 11 Jahren funktioniert.
Willkommen. Schön, dass Sie alle hierher gekommen sind. Wir sind von der anarchistischen Gruppe Dortmund und wir veranstalten im Moment so eine Rundreise durch ganz Dortmund, durch die verschiedenen Stadtteile. Und erstmal vielen Dank dafür, dass wir diese Veranstaltung in diesem Café hier veranstalten dürfen. Ihr könnt ja vielleicht gleich auch noch Getränke kaufen oder was spenden. Also wir machen durch ganz Dortmund eine Rundreise und vielleicht hat auch der ein oder andere Interesse, sich zu organisieren. Das können wir aber gleich noch besprechen, auch wenn ihr daran kein Interesse habt, seid ihr natürlich herzlich eingeladen, euch den Vortrag anzuhören, gleich auch noch mitzudiskutieren. Und wir hatten vor im Anschluss daran, noch zu einer Gedenkstätte zu gehen, zum Holocaust. Heute ist ja auch der Gedenktag. Und dann würden wir noch ein paar Blumen niederlegen. Ja.
Wir überspringen die Einführungsveranstaltung, weil wir mit unserem Beitrag eher die Rundreiseidee der anarchistischen Gruppe Dortmund beleuchten wollen. Den Vortrag bzw. eine andere Ausgabe davon könnt ihr ganz bequem online anschauen. Auf unserem Blog-Eintrag zum Januar-Podcast findet ihr dann einen entsprechenden Link. Der Saal war auf jeden Fall voll, die Gruppe selbst fand keine Sitzplätze mehr. Praktischerweise waren am Anfang der Veranstaltung Auswertungszettel ausgeteilt worden. Wir schauten dann einer Person über die Schulter, als diese im Anschluss auf die Veranstaltung die Antworten durchschaute.
Ja, das hat ja erstaunlich gut funktioniert, ey.
Was genau?
Das mit der Mobi, also dass wir uns auf die Straße gestellt haben. Ach, du hast hier tatsächlich ein Mikrofon. Und einfach mit Menschen geredet haben und plakatiert haben. Und obwohl wir das auch schon mehrmals so gemacht haben, manchmal hat das gar nichts gebracht. Ja, Flyer im Briefkasten, also sich auch einige. Hätte ich auch niemals gedacht, dass die Flyer im Briefkasten tatsächlich ankommen. Aber auch, also, das ist ja gerade richtig Bilderbuch. Also der Infostand hat es ja richtig gebracht.
Ein Besucher war dann auch so freundlich, seine Eindrücke von der Veranstaltung und den anderen BesucherInnen mit uns zu teilen.
So, du warst ja gerade bei der Veranstaltung zur Anarchismus-Einführung. Was war dein Eindruck?
Also ich war jetzt schon mehrmals bei solchen Dingen. Also ich fand den Vortrag auf jeden Fall gut. Die Diskussionsrunde ein bisschen holprig. Aber das war jetzt auch eher, sag ich mal, der Leute geschuldet, die da waren. Also ich fand es auf jeden Fall positiv. Und die Gruppe kam auf jeden Fall gut rüber. Also die Leute, die das hier machen, die kommen gut rüber. Ja, und ich denke, das ist mit das Wichtigste.
Und was sagst du zu dem Publikum? Wie war das zusammengesetzt?
Ja, es waren sowohl, sag ich mal, kritische Stimmen vertreten, als auch Stimmen, die der Sache zugewandt sind. Also es war das erste Mal, dass wirklich Leute da waren, die gefühlt so ein bisschen dazu kamen, um zu sagen, das ist nicht mein Ding, was ich ein bisschen faszinierend fand, dass man extra zu einem Vortrag geht, nur um zu sagen, ihr habt ja keine Ahnung. Ist auch mal eine Erfahrung wert, dass solche Leute da sind. Ja, und im Grunde ist es sehr positiv hier.
Am Ende des Events ließen sich dann tatsächlich fast alle Teilnehmenden dazu motivieren, mit zur lokalen Shoah-Gedenkstätte zu kommen, wo trotz eisiger Kälte gemeinsam ein Lied angestimmt wurde.
Wir sind die Mordsoldaten.
So, wir haben gerade eine kleine Zeremonie gemacht. Was war das?
Genau, wir waren hier am Gedenkstein für die Opfer des Nationalsozialismus in Hörde und haben ein paar Blumen niedergelegt und das Mordsoldatenlied angestimmt und ja, sind in Erinnerung an die Opfer des Faschismus in uns gegangen.
Wir waren auch im Januar auf Spuren- und Fährtensuche, sind bibbernd durch den deutschsprachigen Blätterwald geschlichen und haben für euch wieder herausgefunden, ob, wo und wie die Anarchie am Herrschen war.
Der Fall ist erledigt.
Du bist hier nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Dass die Anarchie überall herrscht, auch im deutschsprachigen Raum, ist nun kein Geheimnis mehr, zumal wir allmonatlich darüber berichten. Wie so oft sind es jedoch unsere ZuhörerInnen, die uns bei der Suche nach den besten Beispielen zur Hand gehen. Gleich zwei unserer Meldungen wurden von euch gefunden. Danke dafür. Und an alle anderen?
Schickt uns ruhig eure Fundstücke per Twitter oder an unsere Mail. Wir machen gern davon Gebrauch.
Und so springen wir mitten hinein, denn in der Frankfurter Rundschau warnt Eintracht-Trainer Niko Kovac vor
Anarchie im Profifußball.
Im Zusammenhang mit Fußball wurden wir bislang ja regelmäßig enttäuscht. Also mal sehen, was aktuell so gesagt und geschrieben wird. Die Rundschau beschreibt das Geschehen um Pierre-Emerick Aubameyang, der unbedingt zum FC Arsenal wechseln wollte, so.
Angreifer Aubameyang von Borussia Dortmund sorgte für Schlagzeilen, weil er durch Disziplinlosigkeiten angeblich einen Wechsel erzwingen möchte. Im Sommer hatte BVB-Spieler Ousmane Dembélé wegen eines Transferwunschs gestreikt.
Trainer Kovac dazu:
So etwas kann man nicht gutheißen. Wo endet das denn? In Anarchie.
Nun denn, Arbeitsverweigerung, Disziplinlosigkeit, Streiks, das sind doch astreine Werkzeuge aus dem Baukasten der direkten Aktion. Wir freuen uns, dass die Anarchie endlich im Fußball angekommen ist.
Komplexer ist da der Fall der Freien Grundschule in Gangelt. Die Aachener Nachrichten führten mit zwei GründerInnen der Grundschule ein Interview und gingen gleich aufs Ganze.
Einen ersten Eindruck von der Amselschule vermittelt man am besten, indem man aufzählt, was es an ihr im Gegensatz zu einer Regelgrundschule alles nicht geben wird. Hausaufgaben, Klassenverbände, Schultaschen, Stundenplan. Die meisten von uns sind mit all dem aufgewachsen, weshalb es nicht leicht fällt, sich diese Schule vorzustellen. Herrscht dann dort nicht Anarchie?
Leider folgt direkt darauf die Absage.
Christina und Marlon Dahlmanns verwahren sich gegen diesen Eindruck.
Andererseits ist es vielleicht so, dass sie ihre Anarchie nur nicht öffentlich machen wollen, damit die potenziellen Eltern nicht verschreckt werden. Denn es fallen Einschätzungen wie folgende.
Wir glauben, dass es bestimmte Bedürfnisse gibt, die erfüllt werden müssen, damit Kinder gut und nachhaltig lernen.
Oder?
Das Kind geht seinen eigenen Weg und der entspricht nicht unbedingt dem, was die Eltern erwarten.
Vielleicht können wir uns also im Kreis Heinsberg doch noch Hoffnung machen.
Wie das Fashion-Magazin Shots berichtet, lässt uns auch Versace hoffen. Schließlich dreht sich bei der
Versace Menswear für Herbst und Winter 2018 alles darum, mit der DNA des Hauses zu spielen und sie neu zu interpretieren, aber durch jüngere Augen.
Wie das Magazin betont,
durch verschiedene Subkulturen, durch diesen ironischen und doch bequemen Versace-Twist.
Aber woher stammt die Inspiration?
Die Inspiration stammt aus der Intimität hinter geschlossenen Türen in der Versace Casa, wo die einzige Regel ist, dass es keine Regeln gibt. Es herrscht reine Anarchie.
Ja dann, rauf auf den Laufsteg!
Vor allem aber, das wissen wir schon lange, herrscht die Anarchie auf der Straße. In der WAZ wird beispielsweise entsprechend routiniert kurz von Anarchie in Holsterhausen berichtet.
Im Kreuzungsbereich mit der Papestraße und der Schongauer Straße herrscht Anarchie.
Nie hätten wir es jedoch für möglich gehalten, welch reaktionäre Ansichten ein Netzwerk für mehr Fahrräder auf den Straßen haben könnte. So lautet eine der Hauptforderungen auf der Webseite des Netzwerks Fahrradfreundliches Tempelhof Schöneberg in Berlin:
Anarchie und Chaos auf der B1 beenden.
Garniert wird das mit einem seltsamen Verweis.
Wild-West-Verhältnisse herrschen auf der B1 seit Jahrzehnten.
Wir mussten erstmal ein Weilchen nachdenken, was die Initiative meinen könnte. Schließlich kamen wir doch drauf. Sie verwiesen damit wohl auf verschiedene indigene Völker in Nordamerika, die über dezidiert libertäre Praktiken und Strukturen verfügten. Das hätte auf der Webseite aber auch einfach ausgedrückt werden können.
Und nun ein neues Beispiel für Alltagssolidarität.
Allein machen sie dich ein.
Kurzreportagen zu Solidarität im Alltag.
Vor einer Weile haben wir von der Räumung eines langjährigen, am Ende besetzten linken Zentrums berichtet. Ich war dabei direkt vor Ort und habe sozusagen live Aufnahmen gemacht und Eindrücke festgehalten. Dabei hat leider mein Fahrrad ziemlich gelitten. Nicht nur haben mir die Cops eine komplette 8 ins Hinterrad getreten, sondern gleich den kompletten Rahmen verbogen. Ein Fall für den Schrottplatz. Zum Glück war meine Gruppe super solidarisch und hat mir geholfen, Teile für ein neues Fahrrad zu kaufen. Auf jeden Fall eine super Aktion.
Dass wir alle eine bessere Welt wollen, ist klar. Bei der Frage, wie wir denn dorthin kommen und wie die kommende Utopie genau aussehen soll, spalten sich jedoch die Geister. Diesem Problem widmet sich ein Kongress, der im Juli in Berlin stattfinden soll. Mit theaterpädagogischen Methoden sollen verschiedenste Ansätze auf ihre Massentauglichkeit überprüft werden. Eine wichtige Rolle spielt dabei auch die Fußball-Weltmeisterschaft. Wie das zusammenpasst, wir haben nachgefragt.
Ihr plant im Juli einen Utopie-Kongress in Berlin. Was ist denn das überhaupt und worum soll es denn da gehen?
Ich sage erstmal, was es nicht gehen soll. Es soll nicht gehen gegen die AfD oder Trump oder Nazis oder Rechtsruck. Dieses gegen, das haben wir, finden wir, genug gehabt. Es soll endlich mal ein Kongress sein, wo es für was geht. Also für eine andere Gesellschaft und wie die konkret aussehen soll. Und vor allem noch viel wichtiger, wie die Schritte dahin sein könnten. Darum soll es also in diesem Kongress gehen. Und wir würden uns freuen, wenn noch mehr Personen oder Gruppen, bisher sind wir 4 Gruppen, die da mitmachen wollen, die Ideen haben von einer nicht kapitalistischen Gesellschaft, wenn die sich bewerben würden, beziehungsweise mitmachen würden, können auch Einzelpersonen sein. Wichtig ist, wie gesagt, dass es nicht gegen geht, sondern wie kann eine andere Gesellschaft aussehen, ganz konkret, wie ist die Ökonomie, wie wird da verteilt, was zählt zu den Grundbedürfnissen und wie kann es vor allen Dingen auch in der Zeitalter der Digitalisierung und Globalisierung, wie kann es nicht nur für Deutschland, sondern auch für das Weltbürgertum sozusagen, wie kann es erreicht werden?
Ihr orientiert euch ja nicht nur zeitlich an der Weltmeisterschaft, sondern auch so ein bisschen mit eurem Konzept. Wie sieht denn das genau aus und wie wollt ihr da vorgehen?
Werden vielleicht viele denken, Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft und Utopie, das beißt sich doch. Die Fußball-Weltmeisterschaft ist doch ein Ausgebot von Konkurrenz, Leistung, Kommerz. Und Utopie haben wir da nicht so Vorstellungen wie Solidarität, Kooperation, Nachhaltigkeit und solche Werte. Das passt doch überhaupt nicht zueinander. Ja, warum machen wir das jetzt trotzdem? Hat 2 Gründe. Der erste, mehr Nebenpunkt ist, dass wir von den üblichen Kongressformen auch ein bisschen enttäuscht sind. In der Regel sieht es ja mal so aus, dass 5, 6 Leute auf dem Podium sitzen, Eingangsreferate halten, nacheinander zu dem Motto des Kongresses. Dann werden ein paar Fragen zugelassen, wo dann entsprechend wieder alle Referenten und Referentinnen ausführlich zu antworten. Und dann wegen der fortgeschrittenen Zeit noch schnell 2, 3 Fragen, aber mehr auch nicht, nochmal gestellt werden. Und dann noch die Abschlussresümees von allen Podium-Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Und das war's dann mit dem Hinweis, naja, wenn da was offen ist, kann man das ja an einer Bar oder in einer Kneipe irgendwie noch klären. Und diese Form, ja, finden wir nicht so ergiebig. Das ist also mit ein Grund, warum wir das in Form dieser Fußball-WM veranstalten wollen. Der andere, oder noch was dazu zählt, ist, dass natürlich auch einige Leute bei uns aus dem Theaterbereich kommen. Und im Theatersport ist es ja ein Mittel, um gute Stimmung zu erzeugen und vor allen Dingen, um auch das Publikum zum Mitmachen zu animieren. Deswegen ist ja eine Form, wie gesagt, des Theaterspielens, dass 2 Mannschaften gegeneinander antreten und in Form von so einem Wettkampf, also Theatersport heißt die Rubrik, das zu vollziehen. Das ist, wie gesagt, der kleine Grund, also dass wir ein bisschen unzufrieden sind an der Kongressform, wie es bisher immer abläuft, dann wird zwar Anteilnahme und gute Stimmung verbreiten wollen. Das ist der Punkt, warum wir auf diese Idee gekommen sind mit der Fußball-WM. Das ist aber, wie gesagt, nur ein kleiner Punkt. Der wirkliche Hauptgrund ist aber, warum wir auf diese Idee kommen mit der Fußball-WM, ist, dass es bei diesem Kongress darum gehen soll, auch die breite Masse der Bevölkerung anzusprechen. Und zwar wollen wir das damit erreichen, dass wir den Hype der Fußball-WM, die ja praktisch eine Woche vorher zu Ende war, wo 4 Wochen lang, man kann ja fast sagen weltweit, mehr oder minder alle Menschen irgendwie mit dem Fußball beschäftigt waren. Die Interesse oder Aufmerksamkeit geht durch fast alle sozialen Schichten durch und wie gesagt weltweit. Und diesen Hype versuchen wir ja quasi umzulenken auf diesen Kongress. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch. Aber wir wollen eben die Leute, die normalerweise sich für Antikapitalismus oder Utopien und so weiter nicht interessieren, wollen wir, ja, man muss schon sagen, ködern. Wollen wir praktisch ködern, indem wir diesen Kongress in Form eines Fußballturniers veranstalten. Das Besondere ist aber, da hoffen wir eben halt auch, dass die normalen Medien, also zumindest eine Notiz wert ist, die wollen wir eben ködern. Die Fußball-WM ist noch nicht zu Ende. Das ist die einzige WM, wo man auch mitspielen kann und Preise gewinnen kann. Sozusagen mit diesem Aufhänger wollen wir erreichen, dass Leute, alle, die einen Internetzugang haben, dass die sozusagen diese Veranstaltung am Livestream dann verfolgen können. Sie müssen also nicht zum Kongress nach Berlin kommen, sondern können also auch am Strand liegen, in Griechenland oder sonst wo. Wichtig ist halt nur, dass sie einen Internetzugang haben. Dann können sie diese Veranstaltung verfolgen und können eben halt auch eingreifen. Also ähnlich wie beim Theatersport können sie also auch voten und damit den Spielverlauf beeinflussen. Und wenn sie richtig getippt haben, wer gegen wen spielt und wie das Ergebnis ist, dann können sie auch Preise gewinnen. So, um das mal alles ein bisschen konkreter zu machen, Vergleich mit der Fußball-WM, das heißt alles oder so viele Analogien wie möglich, die wir von der Fußball-WM kennen, sollen also da auch vorkommen. Das heißt also, jeder kennt sich ein bisschen aus, Fußballspiel, Länderspiel, Nationalhymne, Wimpeltausch, Schiedsrichter, Fußball, Tore und 2x45 Minuten und so weiter. Das soll alles genauso gemacht werden, in dem Sinne, dass das Spielfeld ist dann entweder eine Sporthalle oder ein normaler Veranstaltungsraum, wo halt Tore aufgestellt werden. Das Spielfeld wird dann aber markiert durch verschiedene Felder. Wir haben uns gedacht, 11 Felder wegen 11 Positionen, zum Beispiel Ökonomie, Distribution, Grundbedürfnisse, Schule, Ausbildung, Forschung. Das sind so verschiedene Felder, wo der Schiri immer jeweils den Ball hinlegt und wo dann die beiden Kontrahenten, deren Nationalhymne natürlich zuerst gespielt worden ist. Nationalhymne heißt natürlich nicht so, wie wir es ursprünglich kennen, sondern ein Lied, was die entsprechende Team hat. Zum Beispiel von zwei Teams haben wir jetzt schon die Hymnen, die sind von Tonsteine Scherben, Keine Macht für Niemand, oder das andere Team, Fünf-Stunden-Woche, die haben einen anderen Song von Tonsteine Scherben, Ich habe geträumt, wir sind frei. Und die werden sozusagen am Anfang gespielt, eben wie gesagt, möglichst viele Analogien zur normalen Fußball-WM, die werden vorher gespielt, dann in den entsprechenden Wimpeltausch, wo das Logo drauf ist von den jeweiligen Teams, werden enttäuscht und dann geht das Spiel los, indem eben der Schiri den Ball irgendwo hinlegt, vorher natürlich los, wer zuerst anfangen kann, und dann muss das jeweilige Team eben zu dem Punkt Ökonomie oder Grundbedürfnisse eben darstellen, was in ihrer Utopie, in ihrer Vorstellung anders ist, also zu dem heutigen kapitalistischen System. Nur insofern darf das also benutzt werden, Kapitalismus im Vergleich dazu, wenn man was sagt, wie es stattdessen sein soll. Nicht kritisieren. Kritisieren den Kapitalismus, das haben wir lange genug gehabt. Das ist dann faul, wenn das passieren sollte. Und da bricht gleich der Schiri, sagt faul und da ist der andere dran. Oder ja, ist der andere dran und darf dann weiterreden oder weiter spielen. Wichtig ist aber, wie gesagt, dass alle Viertelstunde wird gewotet, wo dann praktisch die Zuschauer mithilfe ihren Smartphones oder Laptops oder wie auch immer dann voten können, welcher Team überzeugender zu dem Punkt meinetwegen Ökonomie oder Forschung oder Umgang mit Kindern oder sonst wie geredet hat. Und aufgrund dieser Votes wird dann eben festgestellt, ob ein Tor geschossen worden ist oder nicht. Also wenn es unentschieden ist, ist der Spielverlauf bleibt dabei 0-0. Aber wenn jetzt ein Team mehr als 70% mehr Likes oder Votes gekriegt hat, dann steht 1-0 für dieses Team. Und so geht sozusagen das Prozedere die ganze Zeit weiter, bis dann am Ende eben festgestellt wird, wer gewonnen hat, wer die meisten Tore geschossen hat. Und versucht wird eben dadurch, dass dann also auch Preise ausgeteilt werden, wenn du richtig die Wettergebnisse, wie im normalen Toto, wenn du das Ergebnis vorher richtig vorhergesagt hast, wie das ausgeht, dann kannst du also auch Preise gewinnen. Und dadurch soll versucht werden, dass sich eben also auch Leute, die normalerweise so einen Utopie-Kongress nicht auf dem Livestream verfolgen würden oder schon gar nicht erst hingehen würden oder auch viele Flugblätter gar nicht erst lesen würden, wo sowas drin steht, dass sie dadurch also so ein bisschen ködern kannst, dass sie sich jetzt was anhören, was sie sich sonst nicht anhören würden. Das ist also das Ziel, um das mal zu wiederholen, das geht nicht nur um die Linke, sondern hauptsächlich eben um die Leute, die sich vorher mit sowas nicht beschäftigt haben. Und deswegen wäre eben halt wichtig, dass Leute, die mitspielen als Team oder Gruppen, die sich so verstehen und so eine Vision haben, dass sie also auch diesen spielerischen Charakter da mitmachen. Weil wie ich am Anfang schon sagte, normalerweise sagst du ja Konkurrenz und Kampf und das ist nicht unser Ding. Aber eben die Form wird eben benutzt, eben um andere Leute für sowas zu interessieren, was sie normalerweise nicht machen würden.
Du hast gerade schon ein paar Sachen angesprochen, wie ihr die Leute, die nichts mit der linken Szene und mit so Utopien zu tun haben, so ködern wollt. Kannst du nochmal ein bisschen was erzählen, wie ihr die Leute dazu bringen wollt, da überhaupt mitzumachen und an eurem Kongress teilzunehmen?
Also wir hoffen, dass durch diesen Hype, jetzt 4 Wochen ja die WM in aller Munde war und in allen Printmedien und überall, dass die noch so aktuell ist, dass die ein Aufmacher wie zum Beispiel die WM ist noch nicht zu Ende oder die einzige WM, wo man was gewinnen kann, Geld gewinnen kann und sich selber beteiligen kann, durch so einen Aufmacher, dass sie unsere Webseite. Und da ist ja dann der entsprechende Spielplan und die entsprechenden Modalitäten, die stehen ja dann auf der Webseite, wo dann Leute eben mit ihrem Smartphone sich einklinken können und sehen können, dass sie mitmachen können und den Livestream verfolgen kann. Also wir hoffen sozusagen, dass diese Bekanntmachung unserer Webseite in den bürgerlichen Medien, dass die durch den Hype der WM, dass das passiert. Und so hoffen wir, die zu erreichen.
Wenn man euch unterstützen will oder mitspielen, wie kann man das machen und wie kann man mit euch Kontakt aufnehmen?
Ja, unterstützen wäre natürlich toll in erster Linie, dass noch ein paar mehr Teams mitmachen. Bisher sind wir nur 4 Teams. Ihr könnt die bisherigen Teams auf der Internetseite www.utopie-kongress.org könnt ihr sehen. Kongress allerdings mit C geschrieben, ja, wie im Englischen C und SS. Da auf dieser Webseite könnt ihr die bisherigen Teams schon sehen. Und da habt es auch so ein Anmeldeformular, wo sich weitere Teams, die mitspielen wollen, sich melden kann. Wer noch mehr Informationen will, kann das auch über die E-Mail-Adresse info@utopie-kongress.org noch mehr Informationen von uns kriegen. Oder wir stellen es dann auch rein, die Bewerbung ins Netz. Das wäre das Erste, also dass noch mehr Teams mitmachen. Das Zweite ist, dass wir natürlich organisatorisch auch noch Probleme haben. Von daher suchen wir dringend IT-Spezialisten und Spezialistinnen, die uns also dabei helfen könnten, den organisatorischen Rahmen für das Ganze auch praktisch dann umzusetzen und während der Veranstaltung auch da ein Auge drauf haben, dass das Ganze funktioniert. Dann gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten bei der Raumsuche oder wenn Gruppen haben, Raum, den zur Verfügung stellen, Veranstaltungsraum. Und wie ich schon gesagt hatte, das ganze Ambiente soll ja wie ein Fußballfeld sein. Von daher, wer Verbindung zu Fußballvereinen hat, oder kann auch ein Handballtor sein, zum Beispiel, wenn wir Tore aufstellen, Anzeigetafel und einen richtigen Fußball und Schiri-Klamotten, Pfeife und so weiter, rote, gelbe Karte, schwarze Uniform, was so ein Schiedsrichter alles anhat. Wer sowas hat und uns da unterstützen will, beim Kongress selber gibt es natürlich auch richtig nicht übliche mit Pressearbeit oder Kochen, übersetzen. Wer uns da unterstützen will, ist gerne willkommen und wie gesagt, kann uns finden unter info@utopie-kongress.org.
Und damit ist der Podcast auch wieder zu Ende. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und in Kontakt mit uns treten könnt ihr per E-Mail aradio-berlin@riser.net, über unseren Blog, auf dem ihr auch die Links aus den Beiträgen findet, aradio.blogsport.de oder über Twitter @aradio_berlin. Und hey, nicht vergessen, Aradio T-Shirts. Passt auf euch und eure Freunde auf. Habt eine gute Zeit und bleibt am Ball. Wir hören uns nächsten Monat wieder. Wer weiß, vielleicht sogar mal pünktlich. Bis dann.
fiesta, pero la festa.